Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Schwert wurde von der Versuchung, Gottes Reich zu erzwingen. Ich weiß nicht, was Sie dabei gedacht haben, als Sie diesen Titel in unserem Gottesdienstflyer gelesen haben. Diesen Titel, das dritte Thema unserer diesjährigen Predigtreihe. Das Schwert wurde von der Versuchung, Gottes Reich zu erzwingen. Der Text dazu aus dem Matthäusevangelium nimmt uns mit hinein in den Moment, als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird. Ich lese uns Matthäus 26, die Verse 51 und 52. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priester und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Sonntag. Lass uns jetzt deine Stimme hören und dadurch fest werden im Vertrauen auf dich und in dem, wie du handelst. Amen. Kommen Ihnen bei diesen Versen Bilder? Welche Assoziationen weckt das Predigtthema bei Ihnen, das Schwert? Ich habe überlegt, ob ich ein Schwert mitbringe und Ihnen eines zeige, aber habe es dann doch gelassen. Ich glaube, die Bilder sind auch so deutlich. Vielleicht denken Sie an die Kreuzzüge bei diesem Thema oder die Eroberung des amerikanischen Kontinents im 15. und 16. Jahrhundert. Beides geschah ja unter christlichem Vorzeichen, beides mit ausdrücklicher Billigung der Kirche. Das Schwert wurde im Namen des christlichen Glaubens, des Christentums geführt. Aber ist das jetzt nur ein Thema der Vergangenheit? Das Schwert oder von der Versuchung der Gefahr, Gottes Reich zu erzwingen? Ist das nicht auch aktuell? Dazu sollten wir zunächst klären, was es denn mit dem Reich Gottes auf sich hat. Das Wort Reich begegnet uns heute kaum noch. Es ist vor allem ein Begriff früherer Zeiten. Wir sprechen vom Kaiserreich und dann auch vom Dritten Reich. Gebräuchlich ist das Wort Reich vielleicht noch, wenn wir an unser Parlamentsgebäude in Berlin denken. Der Bundestag, er tagt im Reichstag. Aber was ist das Reich Gottes? Vielleicht haben Sie es noch von der Schriftlesung im Ohr. Jesus erzählt viele Gleichnisse vom Reich Gottes. Zwei haben wir eben gehört. Die Bibel nimmt uns mit hinein in zahlreiche Gespräche, die Jesus mit anderen Menschen über das Reich Gottes führt. Das Reich Gottes ist für Jesu Verkündigung so zentral, dass Matthäus und Markus in ihren Evangelien alles, was Jesus verkündigt, unter die Überschrift Reich Gottes stellen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, oder das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wie es bei Matthäus heißt. Doch was ist das Reich Gottes konkret? Ist es ein Gebiet, das wir auf einer Landkarte einzeichnen könnten? Ein Territorium, über das Gott herrscht? Eine Region, in der die Menschen auf der Grundlage des Glaubens leben und nach Gottes Wort und Gebot leben? Schauen wir uns diese Texte aus dem Neuen Testament etwas genauer an, dann stellen wir fest, Jesus bezeichnet mit dem Reich Gottes das, was wir in der Regel unter dem ewigen Leben verstehen. Das Reich Gottes, es meint, es drückt dasselbe aus, was wir das ewige Leben bezeichnen. Besonders deutlich wird das in einer Geschichte, in der Bibel, in der Geschichte vom reichen Jüngling. Da kommt dieser junge reiche Mann zu Jesus und fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus thematisiert diese Frage dann unter dieses Thema, diese Frage mit den Worten, wie kommt ein Mensch in das Reich Gottes hinein? Und als Jesus anschließend mit den Jüngern spricht, da umschreiben die Jünger dasselbe mit den Worten, gerettet werden. Das ewige Leben, das Reich Gottes, die Rettung im jüngsten Gericht. Sie umschreiben ein und dasselbe, denselben Sachverhalt, dass ein Mensch in das Reich Gottes eingeht, ist identisch mit der Rettung aus dem Gericht und der Gabe, dem Schatz des ewigen Lebens. Das Reich Gottes, es ist also keine irdische Größe. Darum nennt es Matthäus das Himmelreich. Wir finden es niemals auf einer Karte. Das Reich Gottes ist kein Herrschaftsbereich auf dieser Erde, sondern eine Größe der neuen Welt Gottes. Es gleicht einem Raum, in dem man eintreten und eingelassen werden kann, aber aus dem man auch hinausfliegen kann. Und der zentrale Gedanke, den Jesus mit dem Reich Gottes verbindet, ist, ob ein Mensch, ob wir, ob Sie und ich in diesem Reich Gottes mit dabei sind. Das ist Jesu Herzensanliegen und dafür hat er alles getan, dass Sie und ich, dass wir dabei sind im Reich Gottes. Im Himmel, da ist dieser Herrschaftsbereich bereits Wirklichkeit. Das Bürgerrecht der Christen ist im Himmel, schreibt der Apostel Paulus. Hier auf der Erde, da erwarten wir das Reich Gottes noch als einen Ort und eine Zeit des Heils. Wir beten noch, dein Reich komme. Wir bitten unseren Vater im Himmel, dass es bald so weit ist und sein Reich auf Erden sichtbar wird und sich ausdehnt. Auf diesem Hintergrund verstehen wir jetzt, warum Jesus zu dem Jünger, der das Schwert zieht, nach dem Johannesevangelium ist es Petrus, sagt, stecke dein Schwert weg. Mit Schwertern oder Gewalt erreicht man nichts im Blick auf das Reich Gottes. Absolut gar nichts. Und wir könnten jetzt einen Gang durch die Geschichte unternehmen und schauen, wo Christen vergangener Zeiten Mission so verstanden haben, wo sie das Schwert in der Hand hielten. Das wäre vielleicht für geschichtlich Interessierte interessant. Aber wir würden vor allem bei den Fehlern anderer stehen bleiben. Viel interessanter finde ich, darauf zu achten, wo wir heute in der Versuchung stehen, in der Gefahr stehen, Gottes Reich herbeizuzwingen. Das Schwert als Symbol, es warnt uns, Gottes Reich, es warnt uns, Gottes Reich herbeizuzwingen. Wann stehen wir in dieser Gefahr? Ein erstes immer dann, wenn wir andere Menschen drängen oder bedrängen, wenn wir andere Menschen im Blick auf den christlichen Glauben drängen, bedrängen. Vor kurzem, da erzählte mir jemand von einer Reise, die er zusammen mit jemand anderem machte. Zusammen waren sie in einer größeren Stadt unterwegs. Und dann erzählte dieser andere von seinem Begleiter. Er erzählte davon, wie dieser Reisebegleiter gerne andere Menschen auf Jesus Christus anspricht. Und so hat er eine größere Anzahl an christlichen Traktaten in der Landessprache mit eingepackt. Und diese Traktate, die verteilte er jetzt rege unter den Menschen, die er in dieser fremden Stadt traf. Er sprach alle möglichen fremde Menschen an. Und der mir davon erzählte, der erzählte das so mit einem gewissen, ja, Unterton ist vielleicht falsch gesagt, aber es war für ihn eine Herausforderung, denn eigentlich wollten sie doch diese Stadt besuchen. Aber sein Reisebegleiter schaffte es nicht, an irgendjemanden vorbeizugehen, ohne ihm ein Traktat in die Hand zu drücken. Auch wenn diese Art und Weise des Einladens zum Glauben vielleicht nicht zu jedem passt. Dieser Blättermissionar, er nimmt den Auftrag Jesu ernst. Er nimmt den Auftrag ernst, den Jesus uns gibt. Denn Jesus schickt uns zu den Menschen, damit wir ihnen von ihm erzählen, sie zum Glauben einladen. Darum hat Jesus eine Gemeinde in dieser Welt. Wir sind seine Botschafter. Wir bitten an seiner Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Durch uns ruft Jesus Menschen zum Glauben. Doch Jesus ruft zum Glauben, nicht wir. Es liegt nicht an unserem Engagement, zumindest nicht nur. Er schickt uns zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Er ruft uns zur Treue. Und ja, es gibt viel zu tun. Es könnten sich noch mehr Christen diesem Auftrag widmen. Gegenwärtig erleben wir so etwas wie eine Krise im Verkündigungsdienst. Kaum ein junger Mensch will mehr Pastor werden, Pfarrer. In vielen Gemeinden fehlen Mitarbeiter für Jugendgruppen und Kreise. Und doch liegt es nicht an uns, ob ein Mensch sich rufen lässt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, sagt Gott. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in einem Menschen. Wenn uns das bewusst ist, dann fällt ein großer Druck von uns ab. Dann erzähle ich anderen, wenn sich die Gelegenheit bietet, fröhlich, dass Gott sie oder ihn liebt und dass Jesus für uns gestorben ist. Dann bezeuge ich frei heraus, ich kann mir ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Jesus gibt meinem Leben Hoffnung und ein Ziel. Dann bete ich für Menschen und dass Gott sie zum Glauben führt. Zeige ihnen konkrete Schritte zum Glauben. Lade sie zu einem Bekehrungsgebet ein. Doch alles Weitere überlasse ich dann getrost Gott. Ich muss niemanden überreden oder drängen. Auch keinen Druck ausüben oder ihnen mit dem Gericht drohen. Dann werde ich auch, wenn auch schweren Herzens, ein Nein des anderen akzeptieren. Ich stehe nicht unter dem Anspruch, jede Gelegenheit nützen zu müssen, weil ja sonst der andere verloren geht. Denn ich weiß, es kommt auf Gott an. Berührt Gott durch seinen Geist einen Menschen, wird er zum Glauben finden. Und vielleicht berührt Gott ja sie. Und sie merken, mein Glaube ist in der Schwebe. Mit meinem Glauben ist es nicht so weit. Dann bitten sie Gott, dass er ihnen den Glauben schenkt. Dann sprechen Sie mit ihm. Das Schwert, es erinnert uns daran, wir müssen niemanden bedrängen. Nein, wir laden ein. Eine zweite Gefahr, Gottes Reich zu erzwingen, wenn wir meinen, wir müssten Gott bedrängen. Gott drängen. Als dieser Jünger dort im Garten Gethsemane nach dem Schwert greift, da verfolgt er vermutlich ein Ziel. Er will Jesus dazu drängen, seine Herrschaft jetzt durchzusetzen, dass Jesus jetzt kommt und sein Reich sichtbar macht. Er drängt Jesus sozusagen zu einer Abkürzung. Jesu Leiden und Sterben, sein schmerzvoller Tod, die Zwischenzeit, in der wir bis heute leben, die Machtlosigkeit und Wehrlosigkeit der Gemeinde Jesu. Dieser Jünger will sie umgehen und so schnell als möglich das Reich Gottes, Gottes neue Welt herbeizuzwingen. Doch Jesus hält seinen Jünger zurück. Jesus geht diese Abkürzung nicht. Er kann sie nicht gehen. Denn diese Abkürzung, sie führt nicht zum Ziel. Jetzt greift heute vermutlich kein Christ mehr nach dem Schwert oder zu Gewalt. Und doch gibt es bis heute immer wieder die Vorstellung, wir könnten, nach meiner Meinung, die Vorstellung, wir könnten Gott bedrängen oder wir müssten dazu etwas beitragen, dass Gottes Reich bald kommt. Die Vorstellung, Jesus kommt dann zum Ziel, Jesus kommt dann wieder, sobald seine Kirche ihren Missionsauftrag erfüllt hätte und alle Völker das Evangelium gehört hätten. Wenn Jesus wiederkommt, wann er wiederkommt, das hängt also davon ab, wie weit die Gemeinde Jesu mit der Verkündigung des Evangeliums vor den unerreichten Völkern gekommen ist. Im Hintergrund, da steht die Aussage Jesu, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Aber stellt Jesus wirklich diesen Zusammenhang her? Wenn dann? Sobald? Nein, Jesus sagt und dann, nicht sobald. Einerseits scheint klar, das Ende wird erst kommen, wenn dieser Auftrag erfüllt ist. Andererseits formuliert Jesus hier keine Bedingung, so nach dem Motto, ich könnte früher kommen, wenn ihr euch mal richtig anstrengen würdet und schneller allen Menschen von mir erzählt. Nein, Jesus stellt hier eher etwas fest. Es gibt keine Zeit vor meinem Kommen, in der die Aufgabe der Verkündigung nicht mehr nötig oder möglich sein wird. Diese Welt, sie braucht Missionare, sie braucht Evangelisten, sie braucht Pfarrer und Religionslehrer, Diakone, Jungscharleiter, Mitarbeiter in der Gemeinde. Und das bis zuletzt. Doch Gottes Zeitplan hängt nicht an uns Menschen. Wie schnell Jesus wiederkommt, hängt nicht davon ab, wie rasch wir seinen Auftrag vollständig ausführen. Gott lässt sich in seiner Heilsgeschichte nicht drängen oder bedrängen. Gottes Reich auf dieser Erde lässt sich nicht herbeizwingen. Gott gibt seiner Kirche einen Auftrag. Natürlich, er beteiligt uns an seiner Mission, Menschen zu ihm einzuladen. Doch er handelt unabhängig und souverän von uns. Er allein bleibt der Herr der Geschichte und auch der Zeit. Noch ist Gnadenzeit. Zeit zur Umkehr, Zeit zum Glauben einzuladen und zum Glauben zu finden. Zeit, Gott um Glauben zu bitten. Im Hintergrund steht Gottes Geduld. Gott will nicht, dass jemand verloren werde, auch nicht unter uns heute Morgen, sondern dass jedermann zur Umkehr finde, zum Glauben an Jesus Christus. So schreibt es Petrus in seinem Brief. Und darum sendet er uns als seine Botschafter. Vor unsere Haustür, an unseren Arbeitsplatz und auch bis ans Ende der Welt. Wir laden ein, wir dürfen einladen, weiterhin. Und eine dritte Versuchung, eine dritte Gefahr, Gottes Reich zu erzwingen. Der Versuch von Gottes Reich, in dieser Welt etwas sichtbar zu machen. Der Gedanke, wir müssten Gottes Reich als einen Ort des Friedens und der Gerechtigkeit auf diesen Ort hinarbeiten. Gott sendet uns, Jesus sendet uns, auch anderen zu helfen. Er gibt uns den Auftrag, uns für Menschen in der Not einzusetzen, soweit das in unseren Möglichkeiten liegt. Diakonie, soziales Engagement sind wesentlich für Christen und Gemeinden. Doch mit diesem Engagement können wir Gottes Reich in dieser Welt nicht sichtbar machen. Gottes Reich ist etwas ganz anderes als die Hilfe, die Menschen durch Christen erfahren. Durch unseren Einsatz arbeiten wir auch nicht auf die Zukunft hin, die für Gott für diese Welt bereithält. Diese Welt, in der wir leben, noch leben, wird leider niemals ein Ort des Friedens und der Gerechtigkeit sein. Denn sie rebelliert immer wieder gegen Gott. Mit allen Folgen, die das für unser Leben hat. Streit, Leid, Krieg, Zerstörung. All unser Einsatz als Christen für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dienen den Menschen hier und heute. Aber Gottes Reich ist noch einmal etwas ganz anderes. Das bereiten wir weder vor, noch führen wir es herbei. In all dem, was wir tun, leuchtet etwas von dem auf, was am Ende dank Jesus siegen wird. Da wird etwas zeichenhaft davon sichtbar, wie Gottes Zukunft aussehen wird. Doch Gottes Reich, Gottes Zukunft ist ganz anders. Gottes Reich, es bringt allein Gott. Gott allein bringt sein Reich auf diese Welt. Er schafft eine neue Welt. Und dann werden wir endgültig aufleben, befreit von all dem, was uns hier und heute belastet und beschwert, womit wir zu kämpfen haben. Vor der Versuchung, ja der Gefahr, Gottes Reich zu erzwingen, standen Christen zu allen Zeiten. Doch das ewige Leben Gottes Reiches ist und bleibt eine Gabe Gottes. Es hängt nicht von uns ab, welch eine Entlastung. Wir empfangen es unverdient, Gott sei Dank. Wir bitten um es für uns und für andere. Darauf weisen wir andere hin. Wir laden zu Jesus Christus ein, zum Glauben an ihn. Wir sehen uns danach, dass Gottes Reich sichtbar verwirklicht wird. Doch wann es soweit sein wird, wann Jesus kommt und alles neu sein wird, das ist seine Sache. Bis dahin brauchen wir Geduld. Bis dahin leben wir im Glauben, noch nicht im Schauen. Das Schwert, es erinnert uns daran. Und es erinnert uns daran, immer wieder neu für uns um Glauben zu bitten, im Glauben dran zu bleiben, bis es soweit ist. Amen.